Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Aargau-Solothurn, Themen am Donnerstag oben. Beim Prozess gegen Amokschütz von Buchs gehen die Anträge von Verteidigung und Staatsanwaltschaft weit auseinander. Bei der Papierfabrik zu Biberist hat man noch keine Perspektive für die Zukunft. Bei der Jobbörse zu Baden hat man Leute, die arbeiten wollen, aber niemand, der sie anstellen will. Und wir schauen in die Vergangenheit mit dem neuesten Geschichtsbuch vom Kanton Solothurn. Das Wetter morgen, viel Sonne und ein bisschen Beise bei 22 Grad. Am Mikrofon Andrea Folter. Im Prozess gegen Amokschütz von Buchs haben heute Staatsanwalt und Verteidiger ihre Plädoyer gehalten. Die beiden Strafanträge die gehen weit auseinander. Andreas Kapaul.
Für den Staatsanwalt ist klar, der Anklagte gehört hinter Gitter. Also der Mann, der Ende 2008 Buchs bei Aarau aus einem Haus geschossen und eine Todesliste mit 26 Namen geführt hat. Die Anklage fordert 11 Jahre Gefängnis und dann eine Verwahrung. Der Staatsanwalt wirft dem Anklagten vor, er habe einen mehrfachen Mord geplant mit dieser Todesliste. Und weil der Anklagte nicht reuig sei, müssen wir ihn verwahren. Der Verteidiger hingegen sieht das alles nicht so schlimm. Der Anklagte sei zwar kein Sonntagsschüler, hat er gesagt, aber auch kein Staatsterrorist. Der Antrag vom Verteidiger ist dann auch deutlich tiefer, nur 4 Jahre Gefängnis und ganz sicher keine Verwahrung.
Mehr zum Prozess vor dem Bezirksgericht Bad Surzach gehört ihr später in dieser Sendung, in unserem Schwerpunkt am 4:15. Die Papierfabrik Biberist geht zu, 550 Leute verlieren ihre Stelle. Dass der südafrikanische Papierkonzern Sappi sein Werk im Kanton Solothurn zumachen will, das hat vor einer Woche die meisten auf dem linken Fuss verwünscht. Angst, Frustration und Ärger haben die Runde gemacht. Wie sieht es heute aus? Das habe ich Nicolas Müllemann den Nachmittag gefragt. Er ist der Geschäftsführer des Biberist. Ich habe gefragt, Nicolas Müllemann, gibt es so etwas wie einen Alltag in den Papieren?
Ja, es gibt eigentlich zwei Alltage. Der eine ist, die Fabrik läuft normal. Und der zweite Alltag ist die Konsultationsphase, wo sich die Arbeitnehmerschaft organisiert hat und nach Ideen sucht, wie man die Besitzer könnte überzeugen könnte, dass das Werk weitergeführt wird oder was man sonst mit dem Werk könnte machen könnte.
Ideen sind gefragt. Habt ihr eine zündende Idee oder wenigstens irgendeinen Strohhalm, der Hoffnung gibt, schon gefunden?
Was mir bis jetzt bekannt ist, nein, aber ich habe nicht alle von diesen Ideen gesehen. Die Arbeitnehmervertretung, Kaderkommission und das Kader, das hat sich gefunden. Die haben am Ende eine Kick-Off-Sitzung gemacht, haben sich organisiert. Zugleich denkt das Gremium an, dass sie eine Runde machen wollen mit den Exponenten der Gemeinden, mit Leuten vom AWA und mit Leuten, auch mit den Sozialpartnern, mit Leuten, die ihnen könnten weiterhelfen, mit Ideen von aussen in die Fabrik zu bringen.
Wenn man von aussen schaut, auf die Landkarten, auf die Papierfabrik-Landkarten, könnte man sagen, ja, es gibt Biberist und nicht weit weg gibt es ja Utzisdorf. Die sind hier schon mal zusammen unter einem Dach gewesen, Utzisdorf, wo Zeitungspapier macht und so. Gibt es dort nicht eine Möglichkeit, sich zu finden, dass die zum Beispiel einspringen bei euch?
Also das Utzisdorf und Biberist sind zwei ganz verschiedene Werke. Utzisdorf ist ein gutes Zeitungspapierwerk, das in Management gehört. Und bei uns, wir sind in einem ganz anderen Papierbereich drin, also zwei ganz separate Geschäfte.
Also das wäre naiv zu denken, dass es dort eine Lösung gibt, heisst das?
Jawohl, das wäre, dort würde ich nicht suchen im Moment.
Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Ihr habt ja auch Solidarität bekommen von den Betriebskommissionen von allen Sappi-Werken in Europa. Die haben eine Resolution geschickt an Europasitz auf Brüssel und haben gesagt, hey, überdenken das nochmal, machen das nicht zu Biberist. Was hat das Gefühl, Nicolas Müllemann, beeindruckt das dort irgendjemand?
Persönlich hoffe ich, dass es beeindruckt. Aber ob, das kann ich nicht beurteilen.
Der Nicolas Müllemann, der Geschäftsführer der Papierfabrik Biberist. 5 Wochen bleiben noch, für eine Lösung zu finden, sonst gehen Papiere im Sommer zu. Die Jobbörse für Jugendliche in der Region Baden, die läuft nicht so gut, wie man das will. Fehlen die aber nicht die Schüler, die arbeiten, die helfen wollen, fehlen die Erwachsene, die Hilfe suchen. Barbara Mattis.
Pro Monat vermittelt die Jobbörse in der Region Baden etwa 3 bis 4 Jobs. Schülerinnen und Schüler, die kleinere Arbeiten machen, Rasenmähen, kleine Probleme mit dem Computer lösen oder Kinder hüten und so ihr Sackgeld aufstocken. Es hat aber viel mehr Schüler, die arbeiten wollen. Fehlen tut es an denen, die so eine Arbeit einkaufen, heisst es bei der Jobbörse. Der Wimi Wittwer, verantwortlich für die Jobbörse in der Region Baden, sieht mehrere Gründe. Häufig denken die Leute gar nicht an die Jobbörse und dann gäbe es noch einen zweiten wichtigen Grund.
Leider haben Leute das Gefühl, die noch nicht jetzt im Seniorenalter sind, ja, das ist eher für Senioren, das dürfen wir nicht. Und ja, es hat mir eine Frau angerufen und gesagt, ich habe Grippe und noch 3 Kinder und ist es möglich, dass jemand für mich posten kann?
Das sei auf jeden Fall möglich. Man müsse kein Rentner sein, für mitzumachen, sagt der Wimi Wittwer. Kommt so eine Jobvermittlung zustande, dann machen Schüler und Erwachsene die Bedingungen untereinander ab, auch der Lohn. Die Jobbörse schlägt zwischen 11 und 13 Franken vor, je nach Alter der Schülerinnen und Schüler. Für dass das in Zukunft häufiger klappt, dass Erwachsene weniger Hemmungen haben und mehr Arbeiten einkaufen, für das will die Jobbörse jetzt schauen, dass sie noch bekannter wird, sodass sie möglichst viele Schülerinnen und Schüler vermitteln kann.
Die Experten vor Feuerwehr sehen langsam durch. Mittlerweile ist klarer, warum es am 29. März in der Solothurner Altstadt brennt hat. Im Vordergrund steht ein technisches Problem, das heisst irgendein Defekt an den elektrischen Installationen. Dass jemand die Häuser angezündet hat, sei eher unwahrscheinlich, sagt Bruno Gribi von der Solothurner Kantonspolizei.
Nach dem bisherigen Ermittlungsstand kann eine Vorsatzhandlung, das heisst konkrete Brandstiftung, ausgeschlossen werden.
Genauer weiss man es aber noch nicht. Untersuchungen, die gehen weiter. Sport im Regionaljournal Fußball. 2 Mannschaften sind gesetzt, für einen Uhrengöpp zu kränken. Berner Young Boys und der FC Basel laufen einmal mehr ein im Stadion Brühl den Sommer. 2 Mannschaften fehlen noch. Eine davon soll sicher aus der deutschen Bundesliga auf Kränken kommen. Stattfinden wird der Uhrengöpp übrigens vom 9. bis am 13. Juli. Karl Franz, Balli, Martin Disteli, Adolf Schild. Alles Namen, alles Männer, die Geschichte im Kanton Solothurn prägt haben. Alles Leute, die neben Haufen anderen im neuesten Band von der Solothurner Kantonsgeschichte vorkommen. Es geht drin um die Zeit zwischen 1831 und 1914. Es geht vor allem darum, wie aus dem Agrarkanton Solothurn ein Industriekanton ist worden. Brigitte Wenger hat in das 644 Seiten dicke Buch hineingeschaut.
Der Kanton Solothurn anno 1831. Flüsse und Bäche schlängeln durch die Landschaft. Auf den Feldern wächst Getreide und Häuser mit Strohdach prägen das Bild. In den nächsten paar Jahrzehnten wird sich viel verändern. Der Wandel ist dann auch das Schlagwort, das die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg prägt. Auch schon Zeitzeugen von denen erkennen, dass der Wandel Gutes wie auch Schlechtes bringt, sagt André Schluchter, der Projektleiter und einer der Redaktoren vom neuen Geschichtsbuch.
Es gibt zum Beispiel in Niedergösgen eine Posthalterin, die hat 1891 ihr Tagebuch geschrieben, dass ein Spaziergänger, ein Wanderer, der heute durchs Dorf würde gehen, Niedergösgen, dann würde das Niedergösgen kaum mehr kennen. Und sie beschreibt dann auch, was sie positiv wahrnimmt, sie sagt aber auch, gewisse Sachen sind verloren gegangen.
Das 19. Jahrhundert, die Industrialisierung verändert das Leben der Leute total. Zwar kommt der Bau von Industriewegen im Kanton Solothurn später wie sonst in der Schweiz, dafür umso heftiger. Der Kanton wird zu einem der bedeutendsten Industriestandorte mit der SBB bzw. der Schweizerischen Zentralbahn Zolte, der Uhrenindustrie zu Grenchen und der Vonroll zu Balstel. Nicht alles war aber ein Erfolg. Das neue Buch thematisiert auch die schlechten Zeiten.
Sehr viele Leute mussten hungern, die Gemeinden waren arm, sie konnten die armen Leute selber nicht versorgen. Also war vielfach Auswanderung Konsequenz. Oder in der Industrialisierung haben wir sehr lange Arbeitstage. Es ist dann erst eigentlich mit dem Fabrikgesetz von 1877 gesetzlich eigentlich geregelt worden, wie lange das man arbeiten darf, Schutz von schwangeren Arbeiterinnen. Die Arbeiterschaft hat sich diese Sachen erkämpfen. Das ist nicht einfach so geschenkt worden.
Im 19. Jahrhundert hat sich der Kanton Solothurn also in die Richtung verändert, wie wir ihn heute kennen. Trotzdem wissen wir über seine Geschichte zu wenig, meint André Schluchter.
Viele Leute wissen, es gibt irgendein Balli, aber was alles mit Balli zusammenhängt, das kann man jetzt bei uns nachlesen. Und umgekehrt kann man über den Buchiberg nachlesen, wieso dass diese Region eben auch heute noch stark landwirtschaftlich geprägt ist. Und ich denke, das ist wichtig für unseren Kanton, dass man eigentlich die Vielfalt, die da im 19. Jahrhundert geschaffen worden ist, dass man die ein bisschen noch spüren kann, wenn man es auch von heute anschaut.
Mit vielen Bildern, alten Kartenausschnitten und Postkarten kommt die Geschichte vom Kanton Solothurn sehr farbig über. Und auch lesen kann man das Buch. Das Autorenteam hat bewusst auf ein Fachjargon der Historiker verzichtet.
Das Buch «Geschichte des Kantons Solothurn 1831 bis 1914» ist im Solothurner Lehrmittelverlag herausgekommen. Mehr dazu findet ihr bei uns im Internet unter regionaljournal.ch. Und nach der Geschichte von gestern ein bisschen Musik von morgen.
Aufgewachsen ist er im Aargau, wohnen tut er im Schwarzbubenland und arbeiten in der ganzen Welt. Der Dirigent Andreas Spörri leitet Orchester in Wien, Petersburg, Kairo.
Da muss man gut planen, damit man nicht in Stress kommt. Aber grundsätzlich ist es natürlich befruchtende Arbeit, in den verschiedenen Kulturen zu musizieren.
Aber nicht nur in Weltstädten ist Andreas Spörri daheim. In den nächsten Tagen ist er Chefdirigent der Musikfestag Klassionata zu Mümliswil. Und morgen ist Andreas Spörri unser Freitagsgast im Regionaljournal am 17:30.
Das Bad Zurzach steht seit gestern Nachmittag durch Amokschütz von Buchs vor Gericht. Er hat sich vor gut 2 Jahren in seinem Haus innen verschanzt und hat dann um sich geschossen. Wegen dieser Schiesserei mit Polizisten und einer sogenannten Todesliste mit Leuten aus der Justiz drauf, ist er jetzt angeklagt. Die Staatsanwaltschaft sagt, er wolle 26 Leute foltern und töten. Staatsanwaltschaft und Verteidigung, die haben heute ihre Plädoyer gehalten. Der Alex Moser, der verfolgt den Prozess vor dem Bezirksgericht Bad Zurzach für uns. Alex Moser, die Staatsanwaltschaft, die hat ja mehr als einmal gesagt, jetzt, der Mann, der sei sehr gefährlich. Der Verteidiger hat auch gerade den Nachmittag, ich nehme an, der schätzt das ein bisschen anders ein.
Ja, der Verteidiger hat in seinem ausführlichen Plädoyer gesagt, sein Mandant sei sicher kein Sonntagsschüler, aber er sei auch nicht der Staatsterrorist, den man jetzt in ihm sehe. Die Schiesserei mit der Polizei relativiert den Verteidiger. Sein Mandant hat nur einmal über dem Kopf von einem Polizist durchgeschossen. Die Polizei hingegen, die hat überreagiert und am Schluss sei sein Mandant der einzige Verletzte in dieser ganzen Geschichte. Wir können ihn darum nicht wegen vorsätzlicher Tötung oder Gefährdung vom Leben verurteilen. Er wollte niemanden umbringen.
Zu reden geben hat ja die ganze Zeit auch immer wieder die sogenannte Todesliste mit den 26 Namen drauf. Die Staatsanwaltschaft sagt ja, der Mann von Buchs wollte die Liste brauchen zur Vorbereitung von Morden. Was hat der Verteidiger dazu gesagt?
Also ihm sei es kalter Rücken abgelaufen, als er die Dokumente gelesen hat, hat sogar der Verteidiger gesagt. Sogar ihm, der sich als Verteidiger in Gewaltprozesse einiges gewöhnt ist. Aber das Ausschaffen von Plänen, die Liste, das Zusammenbauen von Waffen, das alles sei für den Anklagten wie ein Blitzableiter gewesen, um den Frust gegen die verhassten Gegner in den Behörden loszuwerden. Ein wichtiges Indiz ist für den Verteidiger, dass Dokumente und Pläne ein halbes Jahr und älter gewesen sind, wo man den Anklagten verwünscht hat. Er hat seine Pläne also mindestens ein halbes Jahr nicht umgesetzt. Die Mordpläne, die sind in der Theorie geblieben.
Es gibt ja auch ein psychiatrisches Gutachten über den Mann. Was hat der Gerichtspsychiater heute gesagt? Wie beurteilt er den Anklagten?
Der Gerichtspsychiater Josef Sachs sieht beim Anklagten mehrere Probleme. Angstzustände, Depressionen, aber vor allem eine wahnhafte Störung. Die wahnhafte Störung äußert sich so, dass sich der Anklagte ständig unfair behandelt fühle. Er vermutet Verschwörungen, gerade von Behördenangestellten, und so etwas können wir nur sehr schwer therapieren. Josef Sachs hat den Anklagten kennengelernt als Mann, der sehr nett kann sein zu Leuten, die er mag, aber eben auch sehr aufbrausend zu Leuten von Behörden. Eine klare Antwort, was man mit dem Mann soll machen, hat Josef Sachs auch nicht geben können. Ein Versuch von einer Therapie wäre auf jeden Fall möglich.
Es gibt also die Ausführungen vom Gerichtspsychiater und Plädoyer von Staatsanwaltschaft und Verteidigung, die sind jetzt auch durch. Was für Strafen werden denn jetzt gefordert für den Mann?
Der Verteidiger fordert Freisprüche in allen wichtigen Punkten und eine Strafe von 4 Jahren. Zum Beispiel wegen der Todesdrohungen gegen Polizisten bei der Schiesserei, wegen Vergehen gegen das Waffengesetz und das Herstellen von Sprengstoff und auch noch der Besitz von illegalen Pornobildern. Der Verteidiger hat aber betont, dass eine Verwahrung für ihn auf keinen Fall in Frage kommt und er gegen die bis an die höchste Instanz würde gehen. Die Staatsanwaltschaft bleibt dabei. Sie fordert 11 Jahre wegen versuchter Tötung, der Vorbereitung vom Mord und noch diversen anderen Punkten und weil sie dem Mann vorgesehen für die Öffentlichkeit. Darum fordert sie die Verwahrung, aber in der Form, die regelmässig überprüft wird.
Eine Frage noch, Alex Moser, wie geht der Prozess jetzt weiter?
Das Gericht muss jetzt ein Urteil finden. Es ist nicht einfach. Die Anträge der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung die gehen ja völlig auseinander. Sollen wir den Mann bestrafen und verwahren für seine Pläne, die er hatte, oder sollen wir ihn nach einer kurzen Gefängnisstrafe freilassen, weil seine Pläne nur Fantasie waren, die er gar nicht umsetzen wollte. Hier will das Gericht jetzt nochmal darüber schlafen. Das Urteil gibt es nämlich erst morgen Nachmittag.
Der Alex Moser über einen Prozess vor dem Bezirksgericht Baden ist das gewesen. Vor dem Bezirksgericht Bad Zurzach natürlich ist das gewesen. Sind es einfach Fantasien gewesen, wie der Verteidiger das heute hat gesagt, oder vielleicht doch feste Absichten, wie es der Staatsanwalt hat formuliert? Und was hat noch alles können passieren, zu Buchs? Leute, die eine grosse Wut haben auf Behörden, das gibt es etwa mal. Aber nicht jeder ist ein Peter Kneubiel von Biel, der jahrelang mit den Behörden Streit hat, bevor sie eskaliert. Oder gar ein Friedrich Leibacher, der den Zug vor 10 Jahren 14 Politiker umgebracht hat. Die Fachleute brauchen viel Zeit und Erfahrung, für so Leute richtig einzuschätzen. Barbara Mattis.
Forensiker heissen die Fachleute, die schauen müssen, ob jemand gefährlich ist, ob er seine Drohungen ernst meint. Der Andreas Frey ist Forensiker zu Luzern, in seiner Berufsgattung weitum bekannt. Er kennt so viel gut. Mehrere Mal im Jahr gehört er Drohungen gegen Behörden.
5 bis 10 Mal im Jahr wird ich mit Klienten konfrontiert, die sagen, der Leibacher hat eigentlich doch recht gehabt. Und das nimmt dann sprunghaft wieder zu. Nach dem Leibacher ist jetzt der Fall Gneubiel, wo bei gewissen Leuten dann als Vorbild genannt werden.
Man nennt sie zwar als Vorbild, handelt aber kaum. Das sind ja alles Fälle, wo die Drohungen nicht so konkret sind, sagt Andreas Frey. Gut herhören tue ich er, wenn jemand sehr konkrete Pläne hat.
Wenn die Vorbereitungen so weit gehen, also dass er Waffen bastelt, dass er Installationen einrichtet und dass er eine Liste hat, dann ist die Gefahr, dass er das dann auch macht, würde ich sagen, so hoch, dass es nicht mehr akzeptabel ist.
Und dann muss man handeln. Man muss die Person von Fachleuten abklären. Die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand seine Pläne auch umsetzt, sei zu gross, meint der Forensiker. Krank seien solche Leute meistens nicht, der Andreas Frey.
Psychiater reden ja nicht von Krankheit, sondern von Gestörtheit, weil Gestörtheit ist eine objektivere Beschreibung von dem Zustand. Zum Kranksein gehört ja auch das Krankfühlen und so jemand fühlt sich nicht krank, so jemand fühlt sich im Recht. Darum ist eigentlich der korrekte Zustand, er ist gestört.
Und ist jemand gestört, dann liegt es bei den Forensikern zu entscheiden, ob so jemand da frei rumlaufen oder verwahrt wird.
Die Barbara Mattis hat berichtet. So viel für heute zum Prozess gegen Amokschütz von Buchs. Über das Urteil informieren wir euch morgen informieren, am Nachmittag und ausführlich in unserer Obensendung.
Glaubt ihr, altes, traditionelles Handwerk gäbe es nur noch im Museum? Das Regionaljournal beweist das Gegenteil. Wir porträtieren Leute, die noch richtig anpacken können. Wir besuchen eine Hufschmiedin, die für jedes Ross einen passenden Schuh macht. Wir hören, wie ein Geigenbauer den richtigen Ton findet, testen, ob ein Messerschleifer seine Messer hauen oder wir schauen bei einem jungen Küfer zu, der Weinfässer macht. Traditionelle Handwerkerprüfe. Ab nächster Woche jeden Abend bis Gründonsti im Regionaljournal Aargau-Solothurn.
Und nach dem Blick voraus, der Blick zurück, das Wichtigste vom Tag kurz zusammengefasst. Der Amokschütz von Buchs soll 11 Jahre hinter Gitter und dann verwahrt werden. Das fordert der Staatsanwalt für den Mann, der Ende 2008 aus seinem Haus rausgeschossen hat und eine sogenannte Todesliste geführt hat. Für den Verteidiger ist das alles viel weniger schlimm. Er fordert 4 Jahre Gefängnis und keine Verwahrung. Das Urteil kommt morgen Nachmittag aus. Bei der Papierfabrik Biberisch sucht man mit viel Energie nach Lösungen. 5 Wochen hat man noch Zeit fürs Werk und die 550 Arbeitsplätze zu retten. Bis jetzt gibt es aber keine neue Perspektive, trotz einer Haufen Unterstützung aus der Region. Die Jobbörse für Jugendliche in der Region Baden läuft nicht so gut, wie man das will. Fehlen tun zwar nicht Schülerinnen und Schüler, die arbeiten, die würden helfen, fehlen tun Erwachsene, die die Jobs einkaufen wollen. Die Verantwortlichen vermuten, dass viele Leute das Gefühl haben, dass man Rentner sein muss, um mitzumachen. Das ist aber nicht der Fall. Das Wetter mit dem Jörg Zock von SF Meteo.
Heute Abend ist es sonnig und warm. Im Laufe der Nacht kommen von Norden ein paar Wolkenfelder daher. Temperaturen sinken im Mittelland langsam gegen 7 Grad. Morgen am Freitagmorgen ist es dann vor allem im Rheinland und richtig Freiamt zuerst zum Teil hochnebelartig bewölkt, aber auch sonst hat es stilleweise noch ein paar Hochnebelfelder rum. Das Nebel- und Wolkengrau löst sich dann aber im Laufe vom Vormittag wieder meistens auf und dann ist es am Mittag und am Nachmittag wieder ziemlich sonnig. Im Vergleich zu heute gehen die Temperaturen aber ein bisschen zurück. Mit einer schwachen Brise gibt es dann am Nachmittag 21 bis 23 Grad und auf dem Wiesenstein hat es 15 Grad. Am Wochenende geht es dann ziemlich sonnig weiter. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad. Dazu geht weiterhin eine schwache Brise.
Regionaljournal Aargau-Solothurn am Donnerstag oben. Redaktion von dieser Sendung Andreas Gapaul. Moderation Andrea Affolter. Das Neueste aus eurer Region gehört das nächste Mal morgen Morgen um 6:30 und ihr findet uns rund um die Uhr im Internet unter regionaljournal.ch. Dort könnt ihr nachhören, was ihr verpasst habt und noch einmal hören, was euch besonders gefallen hat.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.